Dankeschön. Danke für die letzte Vorstellung. Ich werde euch jetzt den Internetanbieter Free anbieten. Das ist ein französischer Anbieter. Es war eigentlich schon, die sind schon bekannt dafür, dass sie den Markt regelmäßig auf den Kopf stellen mit ihren ersten Boxen. 2002 haben sie dann Triple Play Boxen herausgebracht. Nennt sich die Freebox. Diese Setup-Boxen konnte von Anfang an diesen Triple Play liefern, also Internet, Telefon und Fernsehen über IP-Adresse. Hier sind so ein paar Bilder. In der Mitte ist 3 und 4 mit einem kleineren Formfaktor und die Version 5 von 2006 kam als zwei unterschiedlichen Boxen. Die obere war für das Internet und die untere war fürs Fernsehen. Und das ist auch das Gerät, wo wir uns heute anschauen. Diese Freebox HD von 2006 kommt in dieser Form und hat auch einige Verbindungen im Hintergrund, am hinteren Ende. TV-Antennen, WLAN-Antennen, Input, Output, including mit HDMI und auch Ethernet und USB-Port. Da kann man Festplatten anschließen oder USB-Festplatten. Das Router-Modell hat ein DSL-Modem, hat einen Switch und einen Router. Das ist ein bisschen, sprengt den Rahmen dieses Vortrags jetzt ein wenig. Das Hauptfeature ist dann so ein persönlicher Videorekorder, die diese Kiste hat. Das kann man programmieren, kann man so Timeshift-Funktionen nutzen und hat 40 GB Speicherplatz. Eine Funktion zum Beispiel ist die FTP-Funktion, da kann man Videos hoch und runter laden. Das ist ziemlich schön. Die Box kann auch schon Doom, also es ist möglich von Haus aus. Duke Nukem 3D ist auch vorinstalliert und SDKs gibt es auch. Mit diesem SDK kann man nur limitierte Programme schreiben, ziemlich eingeschränkt, aber immerhin. Also warum soll man jetzt eine Box hacken, wenn ich es schon Doom laufen kann? Weil sie Funktionen weggenommen haben, die wir gerne nutzen möchten. Das ist mein Problem. Ich habe diese kleine Setup-Box mit einem kleinen Bildschirm und ich habe es einfach nur benutzt, um Filme aufzunehmen, habe die dann per FTP auf meinen Rechner übertragen, der einen größeren Bildschirm hatte. Das könnte ich auch mit so einer Fernsehkarte für den PC machen. Aber an einem Tag haben TF1 und MCs entschieden, dass man es nicht mehr machen darf. Also haben sie bei Free angefragt, dass diese Option abgeschaltet wird. Es ist immer noch möglich, die Aufnahmen zu starten, aber man kann sie nicht mehr herunterkopieren. Das war hat mich ziemlich gestört, weil ich wollte weiterhin diese Aufnahmen herunterladen. Also es gibt eine Lösung, die Box hat eine Festplatte drin, da gibt es drei Schrauben, kann man heraus aufmachen. Also wenn es einmal offen ist, sieht es so aus. Wenn die Festplatte einmal weg ist, dann sieht das so aus. Da komme ich aber gleich nochmal drauf zurück. Jetzt habe ich die Festplatte abgeschraubt, habe sie an meinen PC angeklemmt und habe mir die mal angeschaut. Ich habe sie auch sehr schnell wieder weggenommen, weil ich Angst hatte, dass ich irgendwie aus Versehen etwas darüber schreibe. Wenn ich dann den Dump gezogen habe, konnte ich schauen, was es ist. Da gibt es drei Partitionen drauf, drei XFS-Partitionen. Die ersten beiden sind verschlüsselt, da konnte ich nichts mit anfangen. Und die dritte, die ist nicht verschlüsselt und die hat auch meine Aufnahmen. In einem speziellen Ordner mit Punkt Private Records. Das ist der einzige Ordner, der von Roots besessen wird. Also die gehören dem Root-Nutzer. Ich bin Nutzer, der Nutzer ist 4242, also es scheint wohl, dass da jemand die Nummer 42 mag. Also was ich vorher machen konnte, war halt, ich konnte ein Programm aufnehmen und ich konnte es mit FTP wieder herunterladen. Jetzt muss ich das Programm aufnehmen, muss die Box aufmachen, muss die Festplatte herausnehmen und an den Computer anhängen. Dann muss ich die Festplatte starten. Und das sind so viele Schritte, da war ich nicht wirklich zufrieden mit. Und da habe ich mir die Frage gestellt, geht das nicht besser? Und wie kann ich diese privaten Aufnahmen wieder veröffentlichen? Muss ich erst verstehen, wie dieses Aufnahmeprogramm funktioniert. Da habe ich erstmal versucht, die unverschlüsselten Festplattenpartitionen, aber da war nichts Interessantes da, da ist kein Konfigurationsdatei, nichts, was man irgendwie hätte ausnutzen können. Also muss ich wieder zurück und die Freebox hacken. Das, glaube ich, ist noch eine gute Sache, auf die Art und Weise heranzukommen. Ich habe mir gedacht, damit kann ich vielleicht Homebrew installieren und noch mehr Möglichkeiten. Also, was ist da nochmal drin? Das ist die Haupt-CPU und wir haben 128 MB RAM. Ich wusste, da muss irgendwo noch Flash-Speicher sein, aber ich habe es nicht auf dem PCB gesehen. Später habe ich gelernt, das ist ein 32 MB-Chip. Also müsste man jetzt einmal das PCB rausnehmen und den Flash aufsehen und dann dumpen müssen. Aber das Problem ist, das ist nicht wirklich meine Box. Also, auf rechtlicher Ebene gehört diese Box noch free. Das heißt, es wird nur an Abonnenten verliehen. Das war schon immer so mit Free und das ist auch heute noch so. Als Kunden besitzen wir diese Box nie. Wir bekommen die nur und wir müssen sie irgendwann zurückgeben und die muss dann noch funktionieren, wenn wir unser Abonnement kündigen. Also konnte ich nichts machen, nichts loslöten oder überhaupt die Leiterplatte überhaupt berühren. Sondern habe ich auch entschieden, ich mache einfach keine Hardware-Modifikation. Also die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist eine Software-Modifikation. Aber wir brauchen irgendwo einen Angriffspunkt. Wir hatten keine Firmware, wir hatten keine Informationen. Also habe ich so einen ziemlichen Blindflug gestartet. Der erste Schritt ist immer, wenn man so ein Gerät hacken will, hat schon mal jemand das gemacht? Das ist die wichtigste Frage. Also habe ich ein bisschen bei Google geguckt und da gibt's ein ganzes Team. Das Team heißt Open Freebox. Ich habe da nie mitgemacht, aber ich habe nur ihre Website gefunden, als ich meine Recherchen gemacht habe. Heute gibt es sie nicht mehr, diese Website, aber in der Wayback-Maschine kann man das noch finden. Die haben einige Arbeit davor gemacht an der Freebox, aber die Freebox HD, die Version 5, da haben sie kaum etwas gemacht. Also habe ich dort ein Serial Interface gefunden und das Bootlog, was sie da gefunden haben auf diese Art und Weise. Es ist ein sehr frühes Bootlog, da sieht man nicht viele Informationen drin. Also man sieht dort XF, nichts, womit man wirklich arbeiten könnte. Aber was sagt Free denn selber? Also die meiste Software auf dieser Box ist halt GPL, das heißt, sie müssen die Veränderungen veröffentlichen. Das ist eine rechtliche Auflage. Da gab es aber eine Zeit lang eine Debatte, da haben sie es eine Zeitweise nicht gemacht, weil sie haben eine Ausnahme argumentiert, weil das halt nicht das Eigentum des Kunden ist. Aber nach einigen Jahren haben sie aufgegeben und haben sie Modifikationen doch veröffentlicht. Also wenn wir uns jetzt diese anschauen, sehen wir, der Chip ist ein SMP 863, also ein MIPS-CPU, Linux 2631 mit BusyBox, per Boom, das ist die Doom-Version. Es ist eine vereinfachte Variante des Doom Source Codes, die auf Varianten läuft und einige Standardbibliotheken wie libjpg und libpng. Von diesen Bibliotheken weiß man, dass sie Schwächen haben. Und oft kommen auch diese Reports, die haben auch schon direkt Beispielbilder drin, wo man fast schauen kann, ob die Vulnerabilität noch da ist. Aber auf der Freebox waren die alle schon gefixt. Also habe ich das nie geschafft. Ich habe versucht, eine neue zu finden. Aber das war 2011, das ist also schon eine Zeit lang her. Also kurz nachdem Chrome herausgemacht Und da hat Google die ganzen Bibliotheken schon auditiert und hat sehr viele Schwachstellen gefunden und konnte die schon fixen. Also es ist alles, 2011, 2012 passiert, also ist alles schon eine Zeit lang her, aber es ist das erste Mal, dass ich diesen Vortrag halte. Also man kann einen anderen Angriff punkten und Spiele-Speicherdateien sind eigentlich ein ganz guter Angriffsvektor. Weil man erwartet halt nicht, der Entwickler erwartet halt nicht, dass die bearbeitet werden, während sie doch mit heroischen Missions laufen. Diese Box, die kann halt also schon mal Doom laufen lassen. Wir wissen, dass welche Version von Boom wir haben und wir wissen auch, dass die Dateien mit FTP hochgeladen werden können. Dass das Doom speichert seine Dateien unter anderem in WAD-Dateien und die können diese Dateien müssen irgendwie zugänglich sein für diese Box. Also es muss möglich sein, die abzulegen, damit Doom läuft. Also habe ich mir diese Quelldatei mal angeschaut und habe mir angeschaut, wie safe Doom denn diese Dateien. Das sieht ziemlich so aus, was so erwartet wurde. Es wird zuerst in einem Buffer abgelegt und das wird dann später in einer Datei abgelegt. Und hier sehen wir auch ein bisschen den Status der Sprite-Dateien. Und wenn wir da genauer reinschauen, sehen wir nochmal eine weitere Sprite und die wird genutzt, um die Waffe darzustellen. Und dort hat man einen Pointer und der Pointer verweist auf einen Status. Und der Code konvertiert den Pointer zu einem Punkt in einem Array. Und wenn man die Datei geladen wird, wenn wir uns das gleich Seite bei Seite anschauen, sehen wir, dass es vom Buffer die Datei gespeichert wird. Aber dann, der zweite Algorithmus nimmt den Index, konvertiert den Index wieder zurück in einen direkten Verweis. Und da ist das Problem, es wird nicht geschaut, ob der Index, also der Index wird nicht überprüft, bevor er konvertiert wird. So können wir dann die Adresse kontrollieren, mithilfe des Pre-Sprite States. Was ist innerhalb dieses Statuses und was können wir dort sehen? Und es ist wirklich nur in einer Funktion genutzt. Also wenn wir den State kontrollieren, dann können wir auch den nächsten Status kontrollieren. Hier wird dann wieder in Estinum umgewandelt, das wird dann wieder geladen. Da wird aber eine Aktion ausgelöst und diese Aktion hat einen Callback. Das sieht alles sehr gut aus, somit können wir vermutlich arbiträren Code ausführen. Also wir haben hier diesen Status, wir modifizieren den Status, indem wir die Save-Datei manipulieren. Diese Forketten, das pointet auf einen Status, den wir kontrollieren. Und wenn dieser Status abgerufen wird, können wir ihn zu arbiträren Code führen. Es sollte funktionieren. Oder sollte es nicht? Wir haben immer noch zwei Probleme, die wir lösen müssen. Wir können die Payload nur ausführen, wenn der Speicherraum ausführbar ist. Normalerweise würde der Prozessorspeicher sich weigern, das auszuführen. Und zweites ist, wir haben keine Ahnung, welche Adresse geladen werden sollen. Wir wissen nicht, wo die Adresse ist. Das haben wir noch nicht herausgefunden. Für das erste Problem habe ich erstmal entschlossen zu ignorieren. Das ist ein MIPS-CPU, vielleicht hat es gar keine NX-Protection. Das schauen wir uns später mal an. Für das zweite Problem brauchen wir ein Speicherproblem. Wir könnten das mit Heap Spraying machen. oder auf einen Memory Leak hoffen oder auf beides.
Wenn wir in dem Safe-File einen vollständig falschen Index reinpacken, dann zeigt der Pointer in einen ungültigen Speicherbereich und das Spiel wird crashen und das sehen wir dann. Wenn wir uns aber diese Sprites ansehen, dann kann man erkennen, wenn wir einen State mit 0 indizieren, dann wird der Sprite, der State komplett aus dem Spiel entfernt. Wir wissen, wenn das Spiel crasht, dann zeigt der Pointer auf ungültigen Speicher. Und wenn das Game nicht crasht, dann ist der Speicher gültig. Wir haben es eigentlich nur kompiliert und auf dem eigenen PC übersetzt und haben safe, ein modifiziertes Safe-File geladen. Und wir sehen hier unmodifiziert, dass wir eine Waffe sehen, alles ist okay. Wenn wir das Safe-File so modifizieren, dass der Next State 0 wird, dann haben wir einen Doom-Guy ohne Waffe. Okay, das können wir also schon mal benutzen. Wir müssen das aber irgendwie auf einer MIPS-CPU hinbekommen. Eine MIPS-CPU hat den folgenden Adressraum. Was hier wichtig ist, dass der User-Space kann nur in die unteren 2 GB geladen werden. Wir können also erwarten, dass PayaBoom in dem Speicherbereich geladen wird. Das Safe-File ist ungefähr 30 Kilobyte groß. Und wir haben hier nicht alles unter Kontrolle, also es muss am Ende doch ein gültiges Safe-File sein. Wir können aber auch versuchen, zufällige Indizes zu verwenden und den Pointer an die richtige Stelle zeigen zu lassen. Dazu bräuchten wir aber 70.000 Versuche und das ist einfach zu viel, weil das Ganze auch sehr schwierig zu automatisieren ist. Wir haben aber auch diese WAT-Files. Diese Doom-WAT-Files sind Archive, die aus mehreren Dateien bestehen und wir müssen den richtigen Container finden. In Doom 1 haben wir die abgebildeten Files und es ist hier durchaus möglich, auch die eigene Daten hinzuzufügen. Ich habe das versucht, aber die Freebox hat sich dann geweigert, Doom zu laden. Und der Plan ist, die WAT-Files zu benutzen instead. Wir werden eine Datei von 33 Megabyte in das WAT einfügen. Wir werden ein zweites File einfügen und die Payload, die den eigentlichen Code ausführt. Wenn wir das so tun, dann können wir bei jedem Versuch 33 Megabyte Adressraum ausprobieren. Das führt zu ungefähr 60 Versuchen. Aber wir können das auch besser machen. Wenn wir ein WAT-File mit Nullen füllen, dann wissen wir, wenn der modifizierte State-Index in dem Safe-File sich in der Zero-Section befindet, dann wird die Waffe nicht geladen. Es kann aber auch sein, dass wir zufällig auf einen anderen Speicherbereich zeigen, der auch auf Nullen zeigt. Wir können das aber validieren, indem wir ein WAT-File mit Garbage-Daten anlegen. Und wenn wir dann sehen, dass der modifizierte State-Index dorthin zeigt, dann crasht das Spiel. Wir können also diese beiden WATs kombinieren und können herausfinden, welcher Index funktioniert. Mit dem ersten Watt überprüfen wir, ob wir auf diesen Zero-Bereich zeigen und mit dem zweiten Pfeil überprüfen wir, ob wir es nicht zufälligerweise woanders auf Zero haben pointern lassen. Das sind die Ergebnisse meiner Versuche und ab Zeile 17 seht ihr den ersten Index, der funktioniert hat. Ich habe es 5-mal versucht und jedes Mal war es möglich, das Spiel zu starten, ohne dass eine Datei, ohne dass eine Waffe angezeigt wird. Und es war so möglich, einen Exploit zu bauen, der funktionieren sollte. Der Index befindet sich jetzt also im Safe-File, der Stake-Pointer ist hier und wir können in das erste Segment des BAT-Files zeigen, das wiederum den zweiten Teil referenziert und der zweite Teil referenziert dann den dritten Teil, der zufällige Daten enthält. Wir können hier also eine NOPSLIDE einbauen und arbiträren Code ausführen. Ich habe mich entschieden, den einfachstmöglichen Exploit herzustellen. Und das musste ich tun, um das zu tun, musste ich MIPS-Assembly zu schreiben. Das Ziel war einfach, meine Datei anzulegen, dass ich dann sehen kann mit Hilfe des FTP-Servers. MIPS ist ein bisschen kompliziert und der Instruktionssatz ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Es ist auch positionsunabhängiger Code. Es stellt sich heraus, dass wir nach jeder Branch-Instruktion eine NOP-Instruktion brauchen, weil die MIPS-CPU sich so verhält. Und wir müssen hier also jetzt den richtigen syscall ausführen. Ich habe mich also per FTP verbunden, habe ls ausgeführt und das File log.txt konnte ich so sehen. Es wurde also angelegt. Keine NX-Protection. Ich konnte jetzt also ein paar Experimente mit mehr MIPS-Assembly starten und ich habe ein paar interessante Dateien gefunden, unter anderem eine Bibliothek, um das Front-Display zu kontrollieren. Ich habe einen kleinen Exploit geschrieben und ich konnte dieses auf dem Front-Display anzeigen.
So, it definitely works.
Es funktioniert.
Okay, so now it's time to.
Okay, es ist an der Zeit, ein bisschen mehr auszuprobieren. Ich habe herausgefunden, dass Peerboom in einer Sandbox läuft mit chroot und als Nutzer 4242 natürlich. Und wir können fast auf nichts zugreifen. Es gibt zwar DevSHM, es ist aber verfügbar und das ist NoExec. Wir können also C-Code als 11 kompilieren und wir können einen Loader benutzen, um mit FTP ein Programm nach /devshm zu kopieren. Und wir haben also ein exec4a, das macht mein Leben deutlich einfacher. Es ist aber immer noch so, dass ich auf nichts zugreifen konnte. Wir müssen also aus diesem chroot-Jail ausbrechen.
Wie machen wir das? Ich muss ehrlich gestehen, ich hatte keine Ahnung, also habe ich es einfach gegoogelt. Es ist aber überraschend einfach. Es gibt einfach Tutorials. Es sind zwei Schritte. Der erste Schritt ist chroot. Und der zweite Schritt ist, für diese spezielle magische Sequenz aus, um zu dem Punkt zu kommen, um da rauszukommen. Wie werde ich denn root, wenn ich noch nicht root bin? Ja, das wisst ihr vielleicht schon, da braucht man einen Local Privilege Escalation, eine Local Privilege Escalation Schwachstelle und die muss ich eben im Linux-Kernel finden. Das war eben mein nächster Schritt, die zu versuchen, im Linux-Kernel zu finden. So, es gibt eben nur alle paar Jahre solche Schwachstellen. Jetzt musste ich eben prüfen, ob es bei der Freebox so eine gibt, aber die Freebox hatte leider keine aktuellen Schwachstellen davon. Das heißt, mir blieb nur übrig, eine neue zu finden. Das heißt, gibt es denn bei den System-Calls eine solche Schwachstelle oder irgendwo sonst? Aber das würde natürlich jeder glauben, mal bei den System-Calls zu prüfen. Da würden alle anfangen. Deswegen ist das eher gut geschützt. Also habe ich ein bisschen mehr überlegt. Was könnte ich sonst machen? Das ist eben die, das sind die Anschlüsse von der Freebox. Und da sind eben zwei USB-Anschlüsse auch dabei. Das heißt, ich konnte schauen wegen File-System-Schwachstellen. Genau, die, das Linux-File-System, die, die Module für das Linux-File-System sind eben Teil vom Kernel. Und die USB, die USB 6 können unvertrauenswürdige Daten enthalten, die eben als Dateien im Filesystem interpretiert werden. Und so kann ich dann eben so eine Local File Execution Schwachstelle finden. Und das konnte ich eben sowohl über FAT32 machen, aber das ist sehr gut gesichert. Da gibt es so viele Versuche, dass das ist kaum möglich, da eine Schwachstelle zu finden. Sobald es einfach nur ein bisschen komisch, unvertrauenswürdig aussieht, wird es einfach verworfen. Also was ist denn das andere Filesystem, was Menschen häufig benutzen, wenn sie zum Beispiel Apple-Geräte benutzen? Das ist HFS Plus. Das ist etwas komplex, aber wirkt mir so, als hätte ich da vielleicht einen Ansatz. Beim HFS Plus Dateisystem gibt es die folgende Struktur hier auf der linken Seite von den Partitionen. Und wenn ich da jetzt dann weiter durch die Binary-Struktur gehe, die man auf der rechten Seite gesehen hat, springe ich jetzt mal zum Bug direkt. Da gibt es eine Funktion, die wird bei jeder Enumerierung der Dateien auf dem Filesystem aufgerufen. Und da sieht man eben die Zuweisung am Stack. Und die untere Zeile hier auf der linken Seite wird dann, ja, ruft das, findet dann die jeweilige Node dazu. Und auf der rechten Seite sieht man dann, dass diese gleiche Variable auf der linken Seite, weiter unten, dann genommen wird, um den Eintrag im Stack zu lesen. Deswegen bin ich da auf die Idee gekommen, dass ich einen Stack-basierten Overflow nutzen könnte. Also die Return-Adresse zu überschreiben. Das nimmt aber natürlich an, dass es keinen Stack-Schutz im Kernel gibt. Deswegen, das habe ich mal ignoriert, eben auf Basis dessen, was für eine CPU bei diesem Gerät im Einsatz ist. Deswegen hier mal mein Exploitationsplan. Ich nehme eben das Verzeichnis auf dem USB-Stick und habe mir da ein spezielles Script gebaut, was eben eine genaue Adresse lädt, eine genaue Hexadresse.
And this is because my HFS Plus oversized entry looks like this.
Das hat damit zu tun, weil mein vergrößerter HFS Plus Eintrag so aussieht, unten links. Genau, und das habe ich eben auf dem USB-Stick drauf. Ich fange eben im User-Mode an, mit der Main-Funktion. Und das ruft dann wiederum einige Kernel-Module auf. Und das wird eben die Return-Adresse überschreiben. Und auf diesem Wege sollte meine Funktion mit Kernel-Privilegien, also mit hohen Laufzeitrechten, aufgerufen werden. So, und dadurch konnte ich dann eben schauen, okay, ich lasse eben diesen Exploit mal laufen und programmiere rein, dass es eine Datei erstellen soll und schaue, ob diese Datei am Ende auch tatsächlich auftaucht und vorhanden ist. Da sehe ich dann eben, dass der Exploit bei der CPU gar kein Problem hatte, aber der Kernel stellt fest, oh, die UUID, das ist nicht korrekt, und deswegen ist der Zugriff verweigert. Und entsprechend muss ich dann eben die UID selber setzen auf 0.
Also schauen wir uns nochmal die Prozesse hier an. Im Nutzermodus haben wir die verschiedenen Threads, die pthreads-c. Der Kernel verfolgt die als Tasks, als Task-Struct. Und dort sind dann auch die Nutzer-Credentials drin. Ich habe versucht, da einen Snapshot davon zu zeigen. Vielleicht könnt ihr sehen, was da alles drin ist. Es hängt alles sehr davon ab, wie der Kernel kompiliert wurde. Nur beim Anschauen des Source Codes können wir noch nicht den Versatz sehen, mit dem die Dateien abgelegt werden. Wir könnten das mit Brute Force herausfinden, aber das würde sehr viele Ansätze brauchen müssen. Oder ich könnte den ganzen Kernel-Speicher mal auslesen und dort versuchen, die Funktion zu finden. Und nachdem ich das Disassemblte gelesen habe, kann ich den Offset finden in der Taskstruktur. Jetzt muss ich nur diese Taskstruktur im Speicher finden. Und bei der MIPS-Implementation von Linux finden wir den Current Task ist immer im GP-Register abgelegt. Also kann ich einfach von meinem Callback aus dieses Register auslesen und so sehe ich im User-Mode, wie diese User-ID festgelegt wird. Die erste liest nur das GP-Register, das zweite findet den Pointer zu den Credentials und die dritte setzt die Nutzer-ID auf 0. Also wenn man Root ist, kann man nichts machen, kann man eigentlich nur Dateien öffnen, die von Root besessen sind. Deswegen macht die Leiste nochmal eins und überträgt alle Möglichkeiten, alle an. Genau, dann kann ich kapsys-chroot benutzen, um da aus dem Jail herauszufinden. Hier sehen wir das Root-Dateisystem am Anfang und so sieht es auch hinterher aus.
Clearly it works.
Also offensichtlich, es funktioniert. Das erste, was ich dann probiert habe. Ich habe mir den Flash-Speicher mal angeschaut und auf den die Partitionen sind sogar schon gemountet. Und ich bin sehr glücklich, dass ich da nicht zu viel an den verschlüsselten Partitionen gemacht habe, weil sonst könnte ich jetzt gar nichts machen. Und wir haben eine Partition gefunden in Xenv, das ist die Boot-Partition der Box. Ein kleiner Überblick der Linux-Box. Das ist ein spezifiziertes Linux und BusyBox. Es hat keinen X-Server, alles passiert im Framebuffer. Das Hauptnutzerinterface ist ein Browser, Zen-Browser ist der genannt. Den gibt es nicht mehr, der wurde eingestellt. Es hat einen SSH-Server laufen, aber es ist droppier, das ist ein bisschen leichter. Und natürlich können wir FTPD und die Daemons finden für PWA und zwei Nutzer, den Root-Nutzer und den Freebox-Nutzer. Und erinnert euch an die Open Freebox-Leute, die können ihr das Root-Passwort erraten. Da ist es.
And that was slide 42.
Das war ausgerechnet auf der Folie 42. Also muss ich versuche ich mal mit dem als Root auf den SSH-Server drauf zuzugreifen, aber das ist komisch, um den SSH-Server zu verbinden, muss man sich zu dieser öffentlichen IP-Adresse verbinden. Also vermute ich, dass der Server Pakete zu diesem Server abgreift und die an die Freebox-HD weiterleitet. Also habe ich versucht, mich mit dieser Adresse zu verbinden. Das ist getimeout. Also habe ich versucht, eine Reverse-Shell von meinem Computer zu machen und auf meinen Computer zuzugreifen. Und das, da passiert auch nichts. Und dann habe ich mal einfach if-config laufen lassen und das ist, was ich da bekomme. Da ist gar keine IP-Adresse auf ETH0. Aber wir sehen ein VLAN 100, das wird genutzt. Und da ist auch die IP-Adresse 192.168.27.255. Und dann habe ich auch gesehen, IPsec ist freigeschaltet. Also das ist eine Möglichkeit, ein Netzwerk zuzugreifen, ohne dass wir es wissen würden. Also das VLAN 100, das können wir in jedem Rechner konfigurieren, das ist kein Problem. Für IPsec, wenn man einmal root ist, dann ist es nicht so schwer, an die Keys heranzukommen, um die IPsec-Verbindung zu duplizieren. Und dann etwas schwieriger, das ist libfbxnetwrap. Das ist eine softe Firewall, also ähnlich wie Dropbear. Die Bibliothek Dropbear muss bei dieser Bibliothek nachfragen. Aber dort gibt es eine Konfigurationsdatei. Und dort sehen wir, dass wir in einem in der 172er Range sein müssen, um auf diesen Server zugreifen zu können. Und mit Wireshark habe ich dann auch nochmal herausgefunden, wenn die Freebox bootet, dann bekommt sie ihre IP-Adresse von dem anderen Gerät, bevor IPsec ist überhaupt da. Und das wäre mein Plan, um an die Freebox heranzukommen über SSA. Ich lasse sie booten. Sie bekommt ihre IP-Adresse vom Freebox-Server. Dann nehme ich den Freebox-Server raus aus dem Netzwerk, ersetze es durch meinen Gateway-Computer. Ich gebe den VLAN 100 mit der IP-Adresse der Box, die ich weggenommen habe. Dann mache ich da ein anderes VLAN, VLAN 70. Dort definiere ich die IP-Range mit der 172er. Jetzt kommt mein Computer, der verbindet sich mit dem Gateway-Router, mit diesem VLAN 70, mit der richtigen IP-Adresse in der richtigen Range. Und so habe ich VLAN 100, IPsec und libfbxnetwrap ist auch kein Problem mehr. Jetzt verbindet es sich, aber das Passwort wird nicht akzeptiert. Was ist komisch, ich habe das gerade ausgelesen. Das Plain Text Passwort in ETH Passwort ist irgendwie ein Witz. Es kann nicht funktionieren, weil es müsste in Hash-Werten dort liegen. Es liegt dort in Plain Text, also es kann nicht funktionieren. Also habe ich mal Dropbear gepatcht, so dass jedes Passwort funktionieren würde. Und so habe ich dann schlussendlich Root-SSH-Zugang zu der Busybox.
Okay, so Mission accomplished.
Mission accomplished. Also, was ist denn jetzt mit meinen Aufnahmen? Das war ja das ursprüngliche Ziel mal. Also, diese Binärdatei von PVR, da kann man mal reingucken. Das habe ich dekompiliert, da habe ich den Screenshot davon. Es liest diese Konfigurationsdatei. Die Konfigurationsdatei lebt auf einer der verschlüsselten Festplattenpartitionen, die sind gemountet und die kann ich halt mit SSH zu modifizieren. Aber ich habe trotzdem gedacht, ich kopiere mir erst die Keys. Wenn man mal root ist, das ist ziemlich einfach, kann man das mit Device Mapper machen. Kannst du mir die Keys geben? Ja, dann gibt er dir die Keys. Das habe ich mehr gemacht mit meinem für die Zukunft, um zukünftig darauf zurückgreifen zu können, falls ich es mal brauchen sollte. Das ist die Konfiguration für TFR. Die Konfiguration ist auf privat gesetzt. Wenn ich das jetzt auf public setze, kann ich eine Aufnahme starten und kann das über FTP herunterladen. Also Mission accomplished. Jetzt fragen vermutlich sehr viele sich im Stream, können wir denn so auch Pay-TV-Channel auf Pay-TV zugreifen mit dieser Modifikation? dazu müssen wir allerdings wissen, dass diese Adresse nur auf dieser Box auflöst. Das heißt, ich weiß es nicht und ich habe mich nicht getraut, es auszuprobieren. Da sind möglicherweise noch mehr Tests und ich möchte nicht, dass irgendjemand bei Free eine Benachrichtigung bekommt, dass dieser Nutzer jetzt einen Pay-TV-Kanal aufruft, ohne dass das darf. Dann habe ich keinen HTTP-Server gefunden mit Cheyenne, aber der scheint irgendwo dort zu sein. Es ist vermutlich vom Customer Support genutzt, weil man sieht es in den man kann damit Abrufe machen, damit die Box blinkt und das habe ich ausprobiert. Das kann ich auch auslösen. Ob ich das jetzt auch mit anderen Freeboxen machen könnte, ist jetzt die Frage. Das ist die IPsec-Konfiguration. Die ist im Transport- und im Tunnelmodus. Also Transportmodus verschlüsselt nur die Pakete und Tunnelmodus, der funktioniert halt wie ein VPN, da kann man mehrere Geräte. Also der Tunnelmodus ist vermutlich genutzt, um mit den Entwicklern und dem Support zu kommunizieren. Und dort haben wir verschiedene Konfigurationsdateien, die darauf hinweisen. Dass die Nutzung der privaten IP-Range scheint auch darauf hinzudeuten. Also bin ich fast sicher, mit den richtigen IPsec-Schlüsseln ist es eigentlich möglich, jede deployte Freebox auf jede Box zuzugreifen, die in der Landschaft steht. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Schlüssel nicht vielleicht doch irgendwie einzigartig sind pro Box. Ich hatte keine zweite Box, um das testen zu können. Und es ist eine Sache, mit seiner eigenen, unter Anführungszeichen, Box zu spielen und irgendwie eine Nachricht auf der Box eines anderen Nutzers anzuzeigen. Deswegen wird das wohl immer eine Frage bleiben, die wir nicht wirklich beantworten können. Und ehrlich, an der Stelle hatte ich, was ich wollte, und ich wollte nicht wirklich noch in weitere Probleme laufen. Zum Schluss komme ich, die Freebox HD ist ziemlich alt, aber die wird immer noch genutzt. Es soll nächstes Jahr vom Markt genommen werden. Ich habe versucht, diese HFS Plus Lücke zu melden, aber es war nicht nötig, weil die wurde schon 3 Monate später, nachdem ich sie gefunden habe, geschlossen. Was interessant ist, es wurde sogar schon 3 Jahre vorher gefixt, allerdings in HFS, was nicht HFS Plus ist. Ja. Ich habe Free kontaktiert über all diese Schwächen und ich glaube, die haben die gefixt, aber ich kann es nicht überprüfen. Und es ist sehr lustig mal zu sehen, dass ein Gerät gehackt wurde, um Doom darauf spielen zu lassen, sondern das Gerät wurde gehackt, weil es Doom laufen kann.
And finally, so I gave back my Freebox.
Und 2013 habe ich meine Freebox zurückgegeben, das sind jetzt 12 Jahre her. In den Monaten, nachdem ich es zurückgegeben habe, hat der CEO von Free hat eine neue Computerwissenschaftsschule gegründet mit dem Namen 42. Ja, das ist alles. Dankeschön.
Thank you for your amazing talk. Now it's time for questions.
Ja, vielen Dank für deinen tollen Talk. Wir haben jetzt Zeit für ein paar Fragen. Die Leute von euch, die im Stream sind, können Fragen über IRC.hackend.org oder per Matrix über den Kanal Hall Ground Fragen einreichen. Und die erste Frage aus dem Chat. Ja, hallo, das ist eine gefährliche Frage, aber das Internet möchte wissen, wie lange die Forschung gedauert hat.
Ich habe im September 2011 begonnen und ich habe im März 2012 aufgehört mit der Forschung daran. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich sonst nichts anderes zu tun.
Nächste Frage. Mikro 3, bitte.
Hi,
Hi, tolle Arbeit. Kurze Frage. Warum läuft da drauf Doom?
Ich glaube, es läuft Doom aus dem gleichen Grund drauf, wie dass es auch einen FTP-Server hat. Es sind wahrscheinlich Geeks einfach bei denen im Team und Free hat Free ist bekannt dafür, Geeks zu adressieren und ja, die haben das so ein bisschen als ein Alleinstellungsmerkmal gesehen.
Nächste Frage, Mikro 2. Was ist der Freebox-Server? Toller Talk übrigens.
Was der Freebox-Server ist, habe ich mir nicht so genau angesehen. Also zuerst hat mich der nicht irgendwie abgehalten, was zu tun, was ich vorhatte. Deswegen habe ich es mir nicht weiter angesehen. Außerdem muss ich sagen, ich hätte es mir genauer ansehen können, aber ich wollte einfach sicher gehen, dass ich nichts mache, was ich bereuen würde. Und das ist eben nicht mein Gerät, sondern nur geliehen. Und es konnte auch nicht einfach vom Netzwerk gelöst werden, ohne dass es dabei seine Funktionalität verliert. Deswegen habe ich da aufgehört.
Mikrofon 4, bitte. Ja, hallo. Ich bin ein bisschen überrascht, dass du dich auf einen Kernel-Exploit verlassen musstest. Wäre es möglich gewesen, über das Dateisystem zu gehen an der Stelle?
Ja, ich habe einiges probiert, aber nichts davon hat funktioniert. Also alles von diesen Dingen funktioniert nicht wegen NoExec-Fehlern und genau, deswegen ging das nicht.
Mikro 3, bitte. Danke für den Hack eines Geräts, das ich auch zu Hause habe, aber nicht anfassen konnte. Ist schön zu sehen. Ich habe das Gerät schon lange benutzt und ich würde gerne wissen, wie der Ablauf für den Bug Bounty und die Disclosure war.
Also zuerst habe ich es für mich behalten für eine längere Zeit, weil solange es nicht öffentlich gemacht wurde oder dem Vendoren bekannt gemacht wurde, funktioniert es. Und ich war auch ein bisschen ängstlich davor, wie die vielleicht reagieren würden. Und ich habe die dann eben kontaktiert, als dieser Talk akzeptiert wurde, weil ich wollte eben nicht, dass die das dann während der Weihnachtsferien herausfinden. Und sie waren sehr nett. Und ich habe ihnen eben die Details davon gegeben zur HFS Plus Schwachstelle. Und der Vendor maintaint diese Box nicht mehr, deswegen gibt es keine Patches von derer Seite. Aber die Free-Leute haben sich eben weiterhin drum gekümmert und ich hätte es ihnen wahrscheinlich auch ohne Probleme viel früher sagen können. Aber ja. Es gab eben kein Bug Bounty oder so und es gibt eben kein Bug Bounty oder so bei Free. Ich habe das einfach aus Freude gemacht.
Mikro 2. Ich habe eine andere Frage. In den Fernsteuerungsskripts, sah für mich nach Lua aus. Wie wird das Remote Control Feature funktionieren?
Also dieser Server, das ist eben benutzerdefiniert geschrieben, hat einen Lua-Server und der läuft eben auch mit einigen Lua-Files, mit gewissen SEG-Dateien, wo eben einige Dateien drin sind, die dann diese Module ausführen. Ich habe es mir nicht weiter genauer angesehen, aber so am High-Level läuft das.
Mikro 4. Hast du eine Ahnung, warum Free das Gerät so lange verkauft hat, insbesondere weil viele Boxen nach 3 Jahren abgekündigt werden?
Ich glaube, es gibt seit einer langen Zeit nicht mehr die Möglichkeit, diese Box neu zu bekommen. Aber zu irgendeinem Zeitpunkt hat Free einen zusätzlichen ISP gekauft und es war mit diesem bisschen billiger als die Free-Mitgliedschaft oder als das Free-Abonnement und entsprechend wurde dann für diesen günstigeren ISP weiterhin diese Freebox HD ausgegeben und genau, die haben das eben noch am längsten gehabt, diese Box.
Danke. Noch eine Frage aus dem Internet. Das Internet fragt sich, hast du dir die neuen Freeboxen angeschaut? Ist das etwas, was du machen kannst?
Im Moment ist Free immer noch mein ISP. Und ich habe jetzt inzwischen eine neuere Freebox. Ich sag mal lieber nichts dazu. Ich brauche meinen Internetzugang doch viel und will meine Uptime weiterhin haben. Also deswegen sage ich lieber nichts dazu.
Okay, gibt es noch eine letzte Frage? Vielen Dank, Frederik, für diesen tollen Talk. Noch eine letzte Runde Applaus. Merci beaucoup.